wie viele Menschen mir solche Geschichten erzählt haben und wie oft es heißt, das Gleiche sei auch dem Vater oder dem Großvater passiert. In anderen Worten, es liegt in der Familie. Ein anderes einfaches Bild ist das eines dunklen Schattens der Vergangenheit über deinem Leben. Er sperrt das Licht des Segens Gottes aus. Du siehst, wie andere im Licht wandeln. Du weißt, dass es da ist, dass es real ist, aber sehr selten scheint dir die Sonne wirklich ins Gesicht. Wenn eine dieser Beschreibungen auf dich zutrifft, dann suche Gott, wenn wir nun fortfahren, und bete, dass der Heilige Geist dir zeigt, was deine spezielle Not oder dein Bedürfnis ist. Der Schreiber der Sprüche macht in Sprüchen 26,2 eine sehr interessante Aussage. Wie der Sperling wegflattert und die Schwalbe entfliegt, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. In anderen Worten, jeder Fluch hat eine Ursache. Die Erfahrung in meinem Dienst zeigt mir, dass es sehr oft hilfreich ist und manchmal notwendig, erst die Ursache des Fluches zu entdecken, ehe man den Fluch selbst in Angriff nimmt. Ich werde nun einige Zeit über die biblisch verankerten Ursachen von Flüchen sprechen. Dieses Thema wird sich bis in den zweiten Teil hinein fortsetzen. In 5. Mose 28 finden wir die hauptsächlichen Ursachen für Fluch und Segen. Ich bin froh, dass dies leicht verständlich ist. Die ersten beiden Verse aus 5. Mose 28 lauten folgendermaßen: Wenn du nun willig auf das Wort des Herrn, deines Gottes, hörst, sodass du alle seine Gebote, die ich dir heute gebe, getreulich erfüllst, so wird dich der Herr, dein Gott, erhöhen über alle Völker der Erde, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du auf das Wort des Herrn, deines Gottes, hörst. So oder ähnlich lauten die meisten modernen Übersetzungen. In einer anderen Übersetzung steht zum Beispiel: Wenn du nun sorgfältig auf das Wort des Herrn, deines Gottes, hörst. Diese Betonung wird im hebräischen Urtext dadurch zum Ausdruck gebracht, dass das Wort Hören wiederholt wird. Wenn du nun hörend auf das Wort des Herrn, deines Gottes, hörst. Die einfachste und grundlegendste Voraussetzung für Segen ist das Hören des Wortes Gottes und das darauf folgende Tun. Die grundlegende Ursache eines Fluches ist genau das Gegenteil. Vers 15 des gleichen Kapitels. Wenn du aber auf das Wort des Herrn, deines Gottes, nicht hörst und alle seine Gebote und Satzungen, die ich dir heute gebe, nicht getreulich erfüllst, so werden alle diese Flüche über dich kommen und werden dich erreichen. Was ist also die Ursache eines Fluches? Nicht auf das Wort Gottes zu hören und nicht zu tun, was er sagt. Hier liegen also die zwei Grundursachen. Die Ursache des Segens, Gottes Wort hören und tun. Die Ursache des Fluches, Gottes Wort nicht hören und nicht tun. Wenn ihr heute im weiteren Verlauf dieses Treffens von einem Fluch befreit werdet, müsst ihr diese Bedingungen erfüllen, um euch diesen Zustand zu bewahren. Gottes Wort hören und tun. Wenn ihr euer Ohr wieder abwendet und nicht handelt, dann kann es sein, dass der Fluch wieder zurückkommt. In der Bibel gibt es weiterhin eine Anzahl spezifischer Ursprünge oder Auslöser für Flüche. Wir haben gerade die allgemeine Seite betrachtet. Nun zu den spezielleren Ursprüngen. Die erste Entstehungsquelle für einen Fluch ist, manche von euch werden sich wundern, Gott selbst. Viele Flüche in der Bibel werden von Gott selbst ausgesprochen. Es ist für Gott wahrscheinlich eine der üblichsten Formen, mit ungehorsamen Menschen oder Nationen ins Gericht zu gehen, wenn er über ihnen einen Fluch ausspricht. Wenn dann der Fluch eintrifft, trifft auch das Gericht Gottes ein. Gott segnet und verflucht. Zunächst wollen wir uns daher mit solchen Flüchen beschäftigen, die von Gott selbst ausgehen. Eines der bedeutendsten Beispiele finden wir im 2. Mose 20, 3 bis 5. Das ist der erste Teil der 10 Gebote. Ehe wir das lesen, möchte ich noch sagen, dass die am weitesten verbreitete und wichtigste Ursache von Flüchen darin besteht, die ersten beiden der 10 Gebote zu brechen. Ich neige dazu zu sagen, dass man keines der ersten beiden Gebote brechen kann, ohne unter einen Fluch zu geraten. Ich lese die Stelle. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Im Hebräischen heißt es wörtlich nicht neben mir, sondern außer mir. Es geht nicht darum, den Herrn als Hauptgott zu haben und daneben andere Götter, denn er sagt, ich bin der Herr und außer mir ist kein anderer Gott. Du darfst also keinen anderen Gott akzeptieren, außer dem einen wahren Gott. Im Folgenden geht es um den Götzendienst. Du sollst dir kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Geschlecht an den Kindern derer, die mich hassen. Beachtet, das ist ein spezielles Merkmal eines Fluches. Er wird über mindestens 3 und vielleicht sogar über 4 Generationen übertragen. Denkt mal darüber nach. Auf der Erde gibt es Milliarden von Menschen, deren Vorfahren jahrhundertelang Götzen angebetet haben. Denkt mal an diese Anhäufung von Flüchen, zum Beispiel in Südostasien. Meiner Meinung nach braucht man gar keinen christlichen Dienst dort anzufangen, wenn man mit dem Thema Fluch nicht klarkommt. Dort stehen wohl 95% aller Menschen unter einem Fluch. Das heißt nun wieder nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Ganz im Gegenteil, sie sind ganz wunderbare Menschen. Aber sie tragen etwas aus der Vergangenheit mit sich herum. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass jede Form okkulter Praktiken unter das Thema fällt, fremde Götter neben dem einen wahren Gott zu haben. Ich kann heute Abend nicht über alle möglichen Erscheinungsformen der okkulten Welt sprechen, weil sie fast zahllos sind. Aber immer, wenn du irgendwo anders nach etwas suchst, was du eigentlich bei dem wahren Gott suchen sollst, immer wenn du dich einer anderen Quelle zuwendest, machst du dir damit einen Gott. Wenn du dir Informationen über die Zukunft bei einem Wahrsager holst und Gott sagst, du sollst dich nicht dieser Quelle bedienen, dann machst du dadurch die Macht, die hinter diesem Wahrsager steht, zu deinem Gott. Wenn du das Gläschenrücken praktizierst oder andere okkulte Erfahrungen sammelst oder mit Sekten Kontakt aufnimmst, die die Wahrheit der Bibel verleugnen, immer dann machst du dir einen Gott, der nicht der wahre Gott ist. Es ist also sehr wichtig zu sehen, dass die Flüche, die über eine Verletzung der ersten beiden Gebote ausgesprochen werden, alle Arten von okkulten Praktiken beinhalten.
Now, the Lord says, up to the fourth generation.
Der Herr sagt, bis zur vierten Generation, wenn du ein wenig rechnest und 4 Generationen zurückgehst, dann hat jeder von uns 30 Vorfahren. Wer von uns kann schon mit Sicherheit sagen, dass keiner dieser 30 je etwas mit Okkultismus zu tun gehabt hat? Vielleicht einige von uns, ich sicherlich nicht. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben. Vor vielen Jahren war ich in einem typischen Hausgebetskreis, wie es damals viele gab, und ich saß neben einem jungen Mann. Ich sagte zu ihm, und ich denke, der Heilige Geist drängte mich dazu, hast du schon den Heiligen Geist empfangen? Er sagte, ja, aber. Und immer wenn jemand auf diese Frage mit ja, aber antwortet, dann weiß man doch, dass das nur heißen kann, aber ich spreche nicht in Zungen. Mir schien, er wollte wirklich in Zungen reden. Ich wollte ihn nicht drängen. Ich wollte mit ihm auch nicht diskutieren, aber der Herr ließ mich weiterfragen. Ich sagte, bist du jemals zu einem Wahrsager gegangen? Er sagte, ja, als ich ungefähr 15 war, aber nur aus Spaß. Ich meinte es nicht ernst. Aber ich sagte, du bist also gegangen. Er sagte, ja. Ich sagte, weißt du, dass Gott sowas verbietet? Er erkannte dies, wenn auch nur ungern, an. Ich sagte, darf ich dich in ein Gebet führen, in dem du dies als eine Sünde bekennst und dich von den Folgen lossagst? Er stimmte zu. Ich denke, er stimmte zu, weil er mich irgendwie abwürmen wollte. Doch ich führte ihn in ein ganz einfaches Gebet. Herr, ich bekenne, dass es eine Sünde war, dass ich zu dem Wahrsager gegangen bin, etc. Ich habe nichts mehr gesagt, legte nur meine Hand auf seine Schulter und betete für ihn. Er begann auf der Stelle fließend in einer fremden Sprache zu reden und innerhalb weniger Minuten war er ganz und gar im Herrn aufgegangen. Seht ihr, auch hier war wieder eine unsichtbare Schranke, die ihm die Freiheit, in Zungen zu reden, vorenthielt. Was war's? Okkultismus. Nur als ein einfaches Beispiel. Im 5. Mose 27, 15 bis 26 werden 12 Flüche ausgesprochen, und als Israel in das verheißene Land einzog, mussten sie all diese Flüche über sich selbst aussprechen. Wenn sie dem Gesetz nicht gehorchten, kamen sie automatisch unter diese Flüche. Sie konnten dies nicht umgehen, wenn sie ins verheißene Land gelangen wollten. Ich glaube, mit unserer Beziehung zum Herrn ist es genauso. Wenn wir gehorchen, ernten wir Segen. Wenn wir ungehorsam sind, stehen wir in einer echten Gefahr, unter einem Fluch zu kommen. Ich möchte euch meine kleine Zusammenfassung der Dinge geben, über die im 5. Mose 27, 15 und folgende Flüche ausgesprochen werden. Erstens, wiederum Götzendienst. Falsche Götter, das steht immer ganz oben auf der Liste. Nummer zwei, die Eltern nicht zu ehren. Dies wird im Neuen Testament im Epheser 6 wiederholt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot ist, das eine Verheißung hat, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass jemand, der seine Eltern nicht ehrt, immer ernsthafte Probleme haben wird. Ich könnte euch Unmengen von Beispielen dafür nennen. Das heißt nicht, dass du nicht gerettet werden kannst oder nicht in Zungen reden kannst oder nicht in den Himmel kommst, wenn du stirbst. Aber es wird etwas von der Lebensqualität fehlen, bis deine Beziehung zu deinen Eltern geklärt ist. Dies heißt auch nicht, dass du mit deinen Eltern gleicher Meinung sein musst oder alles tun musst, was sie sagen. Aber du musst sie respektieren. Ich denke da an einen anderen jungen Mann, der eine sehr schlechte Beziehung zu seinem Vater hatte. Sein Vater war tot und der Friedhof war tausende von Kilometern weg. Aber als er diese Wahrheit wirklich erkannte, reiste er diese lange Strecke, ging zu dem Grab seines Vaters und kniete davor nieder, bekannte seine falsche Haltung ihm gegenüber, ließ seinen Tränen freien Lauf und ging als neuer Mensch wieder nach Hause. Von diesem Moment an hatte sich der Kurs seines Lebens geändert. Ich weiß, dass es besonders heute viele Eltern gibt, gegen die man mit Recht etwas haben könnte. Ich verstehe das gut. Ich sage immer, es gibt keine straffälligen Kinder, sondern nur straffällige Eltern. Aber trotzdem tust du besser das, was Gott sagt, wenn es dir gut gehen soll. Du kannst es dir nicht leisten, es nicht zu tun. Fahren wir fort. Drittens, Verrat an deinem Nächsten. In den Sprüchen heißt es, wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus weicht das Unglück nicht. Viertens, Ungerechtigkeit gegenüber schwachen und hilflosen Mitmenschen. Und ich persönlich kann mir nichts Schwächeres oder Hilfloseres vorstellen als ein Baby im Mutterleib. Ich glaube, dass jeder, der bewusst eine Abtreibung durchführt, unter einen Fluch kommt. Ich würde niemals mit so jemandem Seelsorge betreiben, ohne vorher den Fluch zu bekämpfen. Bitte versteht, ich will damit nicht sagen, dass man für immer verflucht ist. Ich zeige euch jetzt das Problem auf, um euch dann die Lösung zu zeigen. Weiter. Fünftens, verbotene sexuelle Praktiken oder widernatürlicher Sex, speziell Inzucht. Ich kenne die genauen Zahlen eures Landes nicht, aber in den USA schätzt man, dass heute jedes vierte Mädchen unter 10 Jahren und jede fünfte Junge unter 10 Jahren sexuell missbraucht wird. Es ist für mich einfach undenkbar, dass dies keinen Fluch nach sich ziehen sollte. Wir verlassen jetzt diese Liste und gehen zu 1. Mose 12. Gott beruft Abraham, und hier gibt es eine Besonderheit, die wir uns ansehen wollen. In Vers 3 ruft Gott Abraham und verheißt ihm verschiedene Dinge. Gegen Ende sagt er zu Abraham, segnen will ich, die dich segnen, und wer dir flucht, den will ich verfluchen. Hier finden wir Segen und Fluch. Ich glaube, dies war notwendig, denn immer wenn jemand von Gott auserwählt wird, wird er zur Zielscheibe von allen Arten von satanischen Mächten. Gott baut hier eine Art Schutzmechanismus ein. Wer dir flucht, den will ich verfluchen. Ich möchte hier ein wenig tiefer gehen. Im 1. Mose 27, 29 wird dieser Schutz durch Isaaks väterlichen Segen an Jakob weitergegeben. Verflucht ist jeder, der dir flucht. Hier sehen wir, dass die Linie von Abraham über Isaak zu Jakob weitergeht. Welche Nation entstand daraus? Israel. Wie nennt man den Sammelbegriff für alle Arten von Fluch oder negativer Haltung gegenüber den Juden? Antisemitismus. Ich persönlich glaube, dass Antisemitismus fast unweigerlich einen Fluch mit sich bringt, sei es für eine Einzelperson oder für eine Nation. Die Geschichte der letzten 1900 Jahre zeigt, dass eine Nation nach der anderen unter einen Fluch gekommen ist, weil sie die Juden verflucht haben. Ein guter Freund von uns, ein palästinensischer Araber und ein amerikanischer Staatsbürger, geboren in Haifa, begegnete vor einigen Jahren dem Herrn Jesus auf dramatische Art und Weise. Ich führte ihn zur Taufe im Heiligen Geist. Zu der Zeit war er Millionär. Als er sich bekehrte, ging er bankrott und war verständig genug zu fragen, Gott, was willst du mir damit sagen? Gott sagte, ich gehe gegen deinen Stolz an. Aber Gott zeigte ihm auch, dass er und seine Vorfahren regelmäßig die Juden verflucht haben. Glaubt mir, dies ist völlig normal. Ich habe unter den Arabern in Palästina gelebt, und sie alle tun es, abgesehen von wenigen Ausnahmen. Gott zeigte ihm, dass sein Segen wieder auf ihm ruhen würde, wenn er diese Haltung ändern würde. Er tat Buße und bat Gott um Liebe für das jüdische Volk. Er ist heute ein palästinensischer Araber, der mehr für Israel ist als die meisten Juden. Und noch dazu ist er mittlerweile ein Multimillionär. Seht ihr, wie wichtig es ist, die Ursachen zu erkennen, die in eurem Leben am Wirken sind. Ein weiterer sehr wichtiger Fluch wird dem Propheten Jeremia ausgesprochen. Er besteht nur aus wenigen Worten, und ich glaube, wir lesen ihn oft, ohne seine Bedeutung zu erkennen. Jeremia 17, 5 und 6. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und das schwache Fleisch zu seinem Arm macht, während sein Herz von dem Herrn weicht. Er wird sein wie der kahle Strauch in der Steppe. Er wird nicht erleben, dass Gutes kommt. Im Blutland der Wüste wird er wohnen, im unwirtlichen Salzland. Beachtet bitte, dass dies eine gute Beschreibung eines Menschen ist, auf dem ein Fluch liegt. Die Segnungen sind um ihn her, aber er lebt in einem Salzland. Überall regnet es, doch er kommt nicht in diesen Genuss. Was ist die Ursache dieses Fluchs? Auf Menschen zu vertrauen, das schwache Fleisch zu seinem Arm zu machen. Aber es heißt auch, während sein Herz vom Herrn weicht. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um einen Mann, der die übernatürliche Gnade und den Segen Gottes kennt und sich dann abwendet und sich auf seine eigenen Errungenschaften verlässt. Er weist Gottes Gnade zurück, und das bewirkt einen Fluch. Urteilt selbst. Aber ich denke, dass der Großteil der gläubigen Christenheit heute so aussieht. Fast alle größeren geistlichen Bewegungen unserer Zeit, ohne Namen zu nennen, begannen durch eine übernatürliche Heimsuchung und ein souveränes Wirken des Heiligen Geistes. Sonst hätten sie es in der Geschichte nie schaffen können. Aber die meisten davon haben sich heute von der übernatürlichen Gnade und Macht Gottes abgewandt und haben begonnen, sich auf ihre eigenen Leistungen zu verlassen und auf das, was ihre eigene Kraft und ihre Fähigkeiten vermögen. Deswegen stehen sie unter einem Fluch. Ich glaube, es ist ein gewaltiges Problem der christlichen Kirchen heutzutage, dass wir unter einem Fluch gekommen sind, weil wir Jeremia 17,5 nicht gehorcht haben, wodurch ein Leben in Segen für uns bereitet wäre. Fahren wir fort. In Zacharia 5,1-4 hatte Zacharia eine Vision von einer fliegenden Schriftrolle. Auf jeder Seite der Rolle stand ein Fluch für den Dieb und eine für den, der einen Meineid schwört. In der Vision drang die Rolle in ein Haus ein, setzte sich dort fest und das ganze Haus fiel zusammen. Seht ihr, so wirkt ein Fluch. Er beeinflusst nicht nur ein bestimmtes Gebiet, sondern zieht alles, was um ihn her ist, in Mitleidenschaft. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal eure Einkommensteuererklärung abgebt, dass ihr euch einem Fluch aussetzt, wenn ihr unrichtige Angaben macht. Denn ihr müsst dort sicherlich die Richtigkeit der Angaben bestätigen, etc. Wisst ihr eigentlich, dass in den USA 10% des Preises der Waren im Einzelhandel auf die Versicherung gegen Diebstahl entfallen? Stellt euch einmal vor, wie es aussehen würde, wenn kein Mensch mehr stehlen würde. Das wäre die Antwort auf die Inflation. Seht ihr, wie real dieser Fluch ist? Er beeinflusst eine ganze Nation. Dann in Malachi 3, 8-10. Betrügt je ein Mensch die Gottheit, dass ihr mich betrügt? Und ihr fragt, worin haben wir dich je betrogen? In Zehnten und Abgaben. Vom Fluch seid ihr getroffen, und doch betrügt ihr mich, ihr das ganze Volk. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, dass in meinem Hause Speise sei, und versucht es doch damit bei mir, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels auftue und Segen über euch ausgieße, bis zum Überfluss. Ich lehre damit nicht, dass alle Christen den Zehnten zahlen müssen, denn soweit ich das Neue Testament verstehe, ist es kein Gesetz, sondern eine Gnade. Aber ich denke, dass uns die Gnade großzügiger sein lassen sollte als das Gesetz. Wir können sicher sein, dass wir einen besseren Bund haben, gebaut auf besseren Verheißungen. Glaubt ihr, dass wir auf dieser Grundlage weniger geben könnten als die Israeliten? Aber das eine möchte ich ganz klar sagen. Auf Geiz gegenüber Gott liegt ein Fluch. Es ist eine sehr schlechte Sparmaßnahme, wenn man Gott gegenüber geizig ist. Überall sage ich den Christen, wenn der Klingelbeutel rumgeht, denkt dran, Gott braucht von euch kein Trinkgeld. Haltet einen Moment inne, ehe ihr Gott eine Mark oder 50 Pfennige gebt. Tut es nicht. Du musst nicht geben, aber wenn du gibst, gibst du dem Herrn. Heutzutage zeigt die Kirche wirklich wenig Ehrerbietung, wenn es ums Geben geht. Wir sollten verstehen, dass das Geben ein Ausdruck unserer Anbetung ist. Ich bin Brite durch und durch. Und ich muss sagen, dass die britischen Christen unter einen Fluch gekommen sind, weil sie generell knauserig waren. Ich danke Gott, dass sich das mittlerweile ändert. Neue Zeiten brechen an in England, aber ich kann mich an das noch gut erinnern. Ich war 9 Jahre lang Pastor in England. Das Motto des Kirchenvorstands in England ist, halt ihn klein, wir halten ihn arm. Und sie halten ihren Teil der Abmachung leider oft ein. Im Galater 1 finden wir noch eine weitere sehr wichtige Aussage, die die Kirche betrifft. Paulus spricht von dem Evangelium, das ihm durch Jesus auf übernatürliche Art und Weise offenbart wurde. Im Galater 1, 8 und 9 sagt er, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen würde, als das, welches wir euch gepredigt haben, so sei er verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch ein anderes Evangelium predigt als das, welches ihr empfangen habt, so sei er verflucht. Das griechische Wort Für verflucht heißt Anathema. Dieses Wort bezeichnet etwas, das Gott so sehr verabscheut, dass er niemals damit etwas zu tun haben würde. Es ist von ihm völlig isoliert. Was ist die Ursache dieses Fluchs? Irgendetwas unter dem Deckmantel des Evangeliums zu predigen, das nicht die Wahrheit des Evangeliums ist. Wenn wir Jeremia 17,5 und Galater 1, 8 und 9 zusammen anschauen und es auf die heutige Kirche insgesamt anwenden, dann meine ich, ist es wirklich erstaunlich, dass überhaupt noch Segen übrig ist. Dann kommt noch Malachi 3 dazu. Verflucht ist der, der Gott gegenüber geizig ist. Brüder und Schwestern, wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen Buße tun und unseren Weg ändern. Wir müssen Gott sehr ernst nehmen. Es gibt viele verschiedene Definitionen von Glauben, aber ich schlage euch eine sehr einfache vor. Glaube heißt, Gott ernst zu nehmen und die Bibel ernst zu nehmen. Wir kommen zum Schluss dieses Teils. Ich möchte noch gerne die Hauptgründe für Flüche, die wir betrachtet haben, zusammenfassen. Zuallererst falsche Götter, Götzendienst und Okkultismus, das steht ganz oben auf der Liste. Weiterhin die Eltern nicht zu ehren, den Nächsten zu übervorteilen, Ungerechtigkeit gegenüber Schwachen oder Hilflosen zu verüben, unerlaubter oder widernatürlicher Sex oder Inzucht, Antisemitismus, sich mehr auf die eigene Stärke als auf Gottes Gnade zu verlassen, Diebstahl oder Meineid, Geiz gegenüber Gott, Pervertierung des Evangeliums, also eine Botschaft zu predigen, die vorgibt, das Evangelium zu sein, es aber in Wirklichkeit verfälscht. Ich war 5,5 Jahre lang in der britischen Armee während des Zweiten Weltkriegs und ich hörte viele, in Anführungszeichen, Kaplane predigen. Als ich zur Armee kam, kannte ich den Herrn nicht und auch nicht das Evangelium. Ich lernte den Herrn aber während meiner Armeezeit kennen. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, dass auch nur eine dieser Kaplane jedes Evangelium gepredigt hätte. Dieser ganze Bereich, mit dem wir hier konfrontiert sind, ist ein äußerst problematisches Thema von ungeheurer Tragweite. Wir beenden nun dieses Treffen, aber wir werden im nächsten weitermachen. Ich werde ergänzen, was ich jetzt gesagt habe und weitere Ursachen von Flüchen nennen. Dann gehen wir weiter zu dem wirklich wichtigen Teil, wie werde ich frei vom Fluch? Bleibt in einer Gebetshaltung. Das heißt nicht, dass ihr nicht mit eurem Nachbarn reden dürft, aber verspielt nicht die Salbung, die jetzt auf euch liegt, denn Gott hat viel für euch bereit. Er hat eine Menge für viele von euch hier heute Abend. Betrügt euch nicht selbst und achtet dies nicht gering. Bewahrt eine Haltung, die es euch ermöglicht, von einem Fluch befreit zu werden und Segen zu empfangen.